Hallo, liebe Zuhörende, und willkommen zu unserem Data Talk A Bit On Air, der Podcast mit eurem IT-Dienstleister DataJob. In unserer heutigen ersten Folge unterhalten sich Johannes, Peter und Max über das weitreichende Thema Datenschutz und DSGVO. Wir produzieren jedoch keinen Rechtsberatungspodcast, sondern tauschen uns über unsere Erfahrungen mit den Datenschutzrichtlinien aus. Und auf eure Erfahrungen sind wir natürlich auch gespannt. Also schnappt euch eure Datenschutzerklärungen und genießt den heutigen Data Talk.
Damit möchte ich auch gleich mal kurz einsteigen, dass wir kurz mal erzählen, was so, wie wir privat so ein bisschen damit umgehen. Also, weil ich bin so einer, ich bin eher ein schlechtes Beispiel, würde ich sagen, für Datenschutz. Ich bin auf WhatsApp vertreten, ich habe meinen Kalender auf Google alles abgespeichert, bin Facebook, Meta etc. überall mit drinnen. Also mal schauen, vielleicht ändern sich ein paar Sachen nach der Aufnahme. Bin nämlich unüberzeugt. Wie schaut es bei euch aus?
Ja, Johannes, wie schaut es bei dir aus?
Wie schaut es bei mir aus? Also ich bin eher so jemand, der den Datenschutz hochhält. Ich versuche immer, alle möglichen Daten nicht irgendwo liegen zu lassen oder preiszugeben. Oder ich selber lebe ja eigentlich so ein bisschen schon den Datenschutz. Ich nutze auch keine Tools, die da Probleme im Datenschutzbereich haben. Ich zum Beispiel habe seit vielen, 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 vielen Jahren kein WhatsApp mehr. Also ich hatte WhatsApp noch, als es noch kostenfrei war. Dann weiß man ungefähr, wie lange das her ist. Und bin dann umgestiegen auf Threema. Spätestens als Meta das Ganze gekauft hat, war mir klar, dass das nicht so meine Domäne ist. Bei Facebook zum Beispiel habe ich mich angemeldet. Da war eine Freundin in Kanada und hat gesagt, es gibt hier ein cooles neues Tool. Kannst du dich bei Facebook anmelden? Habe ich bei Facebook angemeldet, aber dann eben auch gesehen, dass da sehr viele Daten gegen mich oder für mein Kaufinteresse oder wie auch immer verwendet werden. Also zum Messengen versuche ich auch immer andere zu überzeugen und sagen, hey, gibt doch eine gute Alternative. Da gibt es auch eine ganz alte Alternative, heißt E-Mail, ist in der Regel sicher. Gibt auch tatsächlich E-Mail-Anbieter, die auch da wieder End-to-End-Encryption, also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hochhalten, wie Proton-Mail, wie es halt WhatsApp jetzt auch propagiert. Allerdings bei WhatsApp ist halt auch so ein bisschen vielleicht das Problem, dass der Schlüssel beim Anbieter liegt. Was jetzt bei Threema, das ist so das aktuelle Chat-Tool, das ich nutze, nicht so ist, weil dort eben der Datenschutz auch sehr, sehr hoch gehalten wird. Ich nutze natürlich trotzdem, wer so ein bisschen mir oder meinem Unternehmen folgt, ich nutze natürlich auch die neuen Medien wie Facebook und Instagram, allerdings auf einem Schmutztelefon. Also ich habe ein extra Telefon, wo ich nur diese Dienste nutze, unter anderem auch leider WhatsApp, weil halt viele noch diesen Messenger verwenden oder was heißt noch. Das ist ja immer recht kurzlebig und so ich in Kontakt bleiben kann. Aber jetzt auf meinem Telefon, wo ich auch private Bilder speichere und sowas, nutze ich keine dieser Dienste. Peter!
Ja, ist schon mal ein guter Einstieg. Durch dich habe ich Threema kennengelernt, war vorher überzeugt, kann ich nicht sagen, aber zweckmäßiger WhatsApp-Nutzer, wie alle anderen um mich herum auch. Gefühlt gab es keine anderen Alternativen. Datenschutz, ja, alles, was du so mitnimmst aus der IT als Dienstleister, habe ich bei mir zu Hause auch irgendwann umgesetzt. Sei es jetzt der Passwort-Safe, der digitale, oder sei es Threema, sei es die ewige Predigt an meine Familie, Freunde und Bekannte, doch auch umzusteigen, sich auch einen Passwort-Safe zuzulegen. Sei es das eiserne Hochhalten von Outlook statt Office 365, das On-Prem-Outlook. Auch wenn es nicht immer die neueste Version ist, ich speichere alles lokal, beziehungsweise bei einem deutschen Mail-Anbieter. Also ich habe kein Google-Konto, sondern seit 2000 das gleiche web.de-Konto. Gut, die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder aufgekauft worden sein irgendwann, aber ja, man versucht so eine Gratwanderung zwischen Bequemlichkeit und Datenschutz und stellt da dann auch fest, dass das Bewusstsein bei den meisten Leuten um mich herum ist entweder ganz wenig vorhanden oder gar nicht vorhanden. Und es ist immer schön zu sehen, wie erschrocken manche Leute darauf reagieren, wenn du sie auf die eine oder andere Datenschutzlücke hinweist. Also das ist ganz nett.
Wobei ich das immer ganz interessant finde, weil viele sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, das ist so die Standardantwort. Und ich denke mir dann immer, okay, Datenschutz, was heißt denn Datenschutz eigentlich? Also was sind denn schützenswerte Daten? Was sind besonders schützenswerte Daten? Und da sehe ich halt schon, jetzt zum Beispiel beim Geburtsdatum, ja, ich gratuliere jemandem zum Geburtstag, das sind eigentlich besonders schützenswerte Daten. Oder Familienstand oder Zusammenhänge oder irgendwas dergleichen. Ich finde, das ist so ein wichtiger Part der Privatsphäre. Und da sagen dann andere zu mir, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, speichern aber meinen Geburtstag ab. Gratulieren mich dann auch, das freut mich total. Aber ich denke mir dann, aber ich weiß auch, du nutzt WhatsApp. Oder wenn ich zum Beispiel Bilder mache, angenommen jetzt, ich hätte ein Bild von meinem Kind, ich würde das ja niemals auf Facebook oder Instagram posten. Lustigerweise auch die, die es nutzen, die diese Tools oder diese Apps ganz absichtlich nutzen, die sagen selber, ja, das würde ich niemals machen, ich würde niemals ein Bild von meinem Kind posten. Ja, aber umgedreht stimmst du den Bedingungen zu, dass eigentlich alle Inhalte deines Smartphones nach Gutdünken des Anbieters verwendet werden dürfen. Und dann verstehe ich nicht, ja, du willst es auf der einen Seite nicht, aber die Hürde, und das ist natürlich klar, diese ganzen Apps sind darauf ausgelegt, dass du dazugehörst. Das ist das berühmte Dazugehörigkeitsprinzip. Und das habe ich auch tatsächlich festgestellt, als ich gesagt habe, habe kein WhatsApp, habe kein Facebook oder nutze Facebook nicht mehr oder habe kein Instagram, dass ich plötzlich raus war. Ich war sozial ausgegrenzt, weil ich eben nicht mehr in diesem Ökosystem drin bin, in dem sich ja alle unterhalten. Und das sehe ich ja heute, WhatsApp, was da alles in WhatsApp abläuft und was an Daten transportiert wird. Da steckt ja auch ein Riesenpotenzial drin. Also wenn ich der Betreiber wäre und würde gerne die Daten verwerten wollen, zum Beispiel für Werbezwecke, um eben dieses Wissen um das Benutzerprofil des jeweiligen zu kennen, ich würde das natürlich auch tun, weil es ja toll ist. Es ist ja Wahnsinn, was du da an Informationen bekommst. Ich habe ja nichts zu verheimlichen. Ja, aber wenn ich plötzlich weiß, was du gerne für Hosen kaufst oder wenn ich plötzlich weiß, was du gerne für Vorlieben hast, ich weiß nicht, ob du dann sagen würdest, ja, und da stehe ich oft in Kritik auch und auch im Gespräch mit anderen, wie du sagst, man hält so ein bisschen die Fahne hoch für den Datenschutz und dann kriegt man erst mal ins Übergebraten.
Die Leute haben ganz wenig Vorstellung, was das eigentlich bedeutet, was sie mit ihrem Handy tun. Wenn du es ausbreitest, die meisten geben dann überfordert leider auf, muss man auch dazu sagen, weil es sehr komplex ist. Aber ich kann am Ablauf, ich nehme ein beliebiges Smartphone eines Familienmitgliedes und ich kann über dieses Smartphone sagen, wo du warst, was du gekauft hast, mit wem du gechattet hast, welche Kontakte du kennst, die ich auch kenne, wie lange du unterwegs bist, wie schnell du gefahren bist, mit was du bezahlst. Das kann ich dir alles anhand des Smartphones sagen. Ich bin jetzt kein Hacker oder kein IT-Forensiker, sondern es sind einfache Dienste, die du nutzt, nur durch Gebrauch des Smartphones. Und du wirst auch immer wieder darauf hingewiesen, Google Timeline, wie war es denn hier? Ah ja, ich war beim Einkaufen bei Discounter XY oder du hast dich diese Woche 5 Minuten länger vom Bildschirm aufgehalten, du hast 10 Minuten länger gebraucht auf dem Fahrtweg, möchtest du deine Fahrt bewerten? Das kriegst du alles an Meldungen gefeedbackt. Also diese Daten fließen wohl irgendwie zusammen. Jetzt benutze ich mein Handy noch zum Bezahlen, PayPal und Co. Ja, dann habe ich schon ein perfektes Bewegungsprofil und die Firma Google weiß, ob ich vielleicht fremdgehe oder untreu bin oder das kann man ja alles rauslesen aus meinem Bewegungsprofil. Und ich möchte nicht, dass das Google weiß tatsächlich.
Ja, wenn ich zurückdenke, das hatte ich neulich erst auf Google Fotos zum Beispiel. Da bekomme ich manchmal so kleine Dia-Shows an gesammelten Fotos, die inhaltlich zusammenpassen. Manchmal sind so banale Sachen wie, du bist gerade hier in Bewegung gewesen, abdancen oder du warst an diesen Tagen mit diesen und diesen Leuten unterwegs. Dass da von Leuten, die das gleiche Gesicht haben, dann mehrere Fotos zusammengesetzt wurden. Also dass Google dann wusste, okay, an den und den Tagen war ich mit der Person unterwegs. Das ist schon bisschen gruselig.
Ja, das stimmt. Das, was du sagst, ist gruselig. Irgendwie, ich habe zum Beispiel mal sinniert, sitzend auf meinem Balkon, irgendwann, wenn ich mal nicht mehr im IT-Bereich tätig bin, dann mache ich mal einen Kaffee auf. Und es gibt, wenn du ein Foto machst bei mir am Balkon, gibt es einen Ortspunkt dazu, also über einen Geocode ein Foto gemacht. Der Geocode wird zum Foto abgelegt. Und wenn du dann auf Google schaust, wo ist das Foto gemacht worden, dann gibt es daneben praktisch eine Information zu dem Standort, so muss ich sagen. Und da steht Kaffeehaus am Berg. Ich habe aber niemandem erzählt, dass ich da einen Kaffee aufmachen will. Also jetzt erzähle ich schon. Und ich finde es atemberaubend, was Google alleine da schon mitbekommen hat. Es ist immer diese Gratwanderung. Du musst diese Dienste in gewisser Art und Weise nutzen. Also kein Smartphone zu haben, ist irgendwie auch keine wirkliche Alternative. Aber ich finde, da, wo man Alternativen hat, und es gibt ja genügend DSGVO-konforme Alternativen, und ich für mich selber, wie gesagt, ich habe mir 2016, 2017 da schon stark Gedanken gemacht. 2018 ist ja die Schonfrist dann schon abgelaufen. Da waren wir in der Arbeit auch tatsächlich dann schon einen Schritt voraus, einfach zu sagen, Leute, ihr müsst euch besser um den Datenschutz kümmern. Ihr könnt, es gibt Alternativen, ihr könnt es genauso nutzen. Es ist genauso effizient. Das wird natürlich jetzt durch KI ein bisschen obsolet, weil KI funktioniert nun mal auf Basis von großen Datenmengen. Also Thema Big Data. Und da musst du Daten veröffentlichen. Da übrigens ganz interessant, machen sich selbst große amerikanische Hersteller schon Gedanken drüber. Da haben sich schon Gedanken gemacht, wie deine Daten nicht abfließen, du trotzdem aber KI benutzen kannst. Aber das wäre vielleicht mal was für eine andere Serie. Also ich denke, da wird es jetzt dann schon schwierig, Daten überhaupt noch für sich zu behalten. Nur da, wo es geht, plädiere ich immer drauf, suche dir doch eine europäische Alternative. Und Datenschutz, das ist ein hohes Gut, das wir in Europa haben, auch wenn immer alle sagen, wir würden uns da verschließen oder abschotten. Das stimmt nicht, sondern ich finde einfach transparent mit diesem Verarbeiten von Daten umgehen. Dann, glaube ich, bist du da einen Riesenschritt weiter. Und das, wie gesagt, haben schon andere außereuropäische Institutionen und Unternehmen festgestellt, das ist gar nicht so dumm. Diese Transparenz, diese offene Kommunikation, wie verarbeiten wir deine Daten?
Ist auch gut, dass es immer mehr in die Richtung geht jetzt. Du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, wie das bei euch in der Arbeit losging. 2016, ich habe hier die Wikipedia-Artikel offen, ich gucke mal selber nochmal nach. Am 4. Mai 2016 wurde es beschlossen, die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, und seit dem 25. Mai 2018 gilt sie jetzt, seitdem muss man sie anwenden. Wie war das für euch, der Übergang, als das beschlossen wurde für euch als IT-Firma?
Ja, es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, in allen Unternehmen gleich, da gibt es eine Verordnung, die wird erstmal nicht wahrgenommen. So, dann gibt es diese Schonfrist, dann machen die Medien, klingeln dann schon und sagen, übrigens, geil, in ein paar Tagen läuft die Schonfrist aus. Dann sagen schon viele, oh, jetzt müssen wir dringend was machen. Also es war so ein bisschen bei Themen wie GOBD, jetzt Kritis zum Beispiel, ist ja auch nichts Neues, wird aber gerade durchs Dorf getrieben, oder NIS2 ist jetzt auch, kommt jetzt so ein bisschen auf. Da gibt es schon jetzt einfach Regelungen oder Arbeitszeiterfassung, ganz anderes Thema. Da gab es ja auch schon länger diese Verpflichtung, die Arbeitszeiten ordentlich zu erfassen. Aber jetzt ist halt die Schonfrist abgelaufen, da habe ich schon gemerkt, im Medialen, fangen alles Laufen an. Bei uns in der Arbeit war es so, wir haben 2017 gesagt, oh ja, Datenschutzgrundverordnung. Wie begegnen wir der Datenschutzgrundverordnung? Gerade jetzt bei Verarbeitung von Daten. Banale Sachen, Serverstandorte zum Beispiel. Also wo steht der Server? Ist es ein deutsches Unternehmen? Ist es ein europäisches Unternehmen? All diese Dinge, brauche ich das überhaupt? Damals kam so ein bisschen auch schon das Angebot eines großen Softwarekonzerns auf, zu sagen, okay, da habt ihr tolle Tools, da könnt ihr zu fünft an einem Word-Dokument arbeiten oder ganz hoch integriert, was verständlich und also für den User ein verständlicher Benefit ist. Die Frage ist nur, brauchst du das, dass du an einem Dokument mit drei Leuten gleichzeitig arbeiten kannst? Und wenn ich es nicht brauche, dann suche ich mir halt die DSGVO-konforme Alternative, die es ja gibt. Ich merke das bei anderen großen deutschen Rechenzentrumsbetreibern zum Beispiel. Die kommen jetzt richtig aus dem Pushen und sagen, ja, wir sind EU-DSGVO-konform. Ich weiß noch, wir haben in der Arbeit entschieden, wir wollen dieses Thema Made in Germany, also dieses Makel-Label, das uns irgendwann mal als Deutsche aufgedrückt wurde, so nach dem Motto, ja, so mindere Qualität, Made in Germany, kann man nachlesen, ist ganz interessant. Das haben wir ja zum Erfolgsrezept gemacht. Das heißt, die halbe Welt oder die ganze Welt wusste, Made in Germany, wow, das ist eine geile Qualität. Und da haben wir gesagt, wir wollen auch dieses Made in Germany wieder voranstellen. Und da sind wir verschiedenen Institutionen auch beigetreten, eben um herauszustellen, dass wir aus unserer Kraft, als Deutsche, selbst als Europäer, wir können auch was. Wir haben halt nur ein bisschen geschlafen und die Amerikaner waren halt schon weit. Und die Chinesen haben nur kopiert und sind halt jetzt auch schon ein bisschen weiter, weil sie aus dem Kopierstadium meiner Meinung nach raus sind und jetzt schon Eigenes entwickeln. Und wir hängen noch fest. Wir sind noch nicht einen Schritt weiter. Wir müssen das natürlich jetzt irgendwie aufholen. Aber ich sehe da schon Chance für uns auch, die den Datenschutz so hochhalten, obwohl die halbe Welt sagt, das ist alles Schmarrn, das mit dem Datenschutz könnt ihr euch sparen, dass wir Lösungen finden, den Datenschutz weiterhin zu gewährleisten, den Menschen zu transportieren. Schau dir die Daten, verarbeite ich für den und den Zweck. Wenn du das nicht willst, kannst du hier und hier drücken, dann löschen wir das, dann machen wir nichts damit, weil das ist nicht unser Geschäft, deine Daten zu verwerten. Und wie gesagt, vorhin kurz eingeflossen, da sind jetzt der ein oder andere amerikanische Softwarekonzern, ist ja schon so weit, dass er sagt, die Daten sind für mich nicht wertvoll, deine Daten, weil ich dir nichts verkaufen will, was auf Basis deiner Daten basiert, sondern ich verkaufe dir eine technologische Lösung. Und das finde ich jetzt schon ein guter Ansatz. Ich kriege eine Technologie, die mit meinen Daten etwas tut, sie aber nicht gegen mich verwendet, sondern mir einen Vorteil liefert. Da geht es jetzt schon in die richtige Richtung. Also Thema, was bleibt im Tenant, was geht aus dem Tenant raus? Also was bleibt in deinem Ökosystem, in deinem Datenökosystem und was kommt aus dem Datenökosystem raus? Beides wird es brauchen, es wird also ein bisschen hybrid sein. Naja, also ich kann empfehlen Cloud Service Made in Germany. Der Initiative sind wir vor 3 oder 4 Jahren beigetreten. Und da merke ich auch, das waren am Anfang nicht viele Partner, das ist ein Riesen, die haben einen Riesenzulauf.
Gefühlt war das Ganze ein bisschen zäh am Anfang, sage ich auch, weil man hat wieder Bewusstsein schaffen müssen für die Leute. Und ich glaube, dass es auch angekommen ist mittlerweile, Thema Datenschutzbeauftragter, extern bestellter Datenschutzbeauftragter. Und die Leute akzeptieren das Thema mittlerweile auch, witzigerweise. Das steht komplett konträr zu WhatsApp-Nutzung und Facebook-Nutzung. In den Firmen klappt das irgendwie komischerweise gut. Wir haben auch Kunden, die Chat-Systeme einsetzen, die wir auch intensiv beraten haben, welche sicheren Chat-Möglichkeiten gibt es statt WhatsApp. Zum Beispiel kam da auch Threema zum Einsatz. Also die Akzeptanz in Firmen ist deutlich besser geworden. Auch das Verständnis dafür, das war vorher auch ein bisschen Brachland, weil keinem war so bewusst, was passiert eigentlich mit meinen Daten oder wie wird da umgegangen oder wenn da ein Techniker Zugriff nimmt, was sind die Konsequenzen daraus? Also EU-DSGVO heißt ja auch, ich bin Techniker, greife per Fernwartung zu und bei einem Rechtsanwalt, Arzt oder irgendeinem Pflegeheim habe ich plötzlich Zugriff per Fernwartung, kann ja alles sehen, ich bin ja Administrator, wie damit umgegangen wird. Und plötzlich war da ein Bewusstsein da. Also ich glaube schon, dass es der richtige und einzig richtig wichtige Schritt war nach Wegfall von, wie hieß es, Safe Harbor. Das hat witzigerweise wieder genau das Gegenteil, das hat keinen interessiert. Da war plötzlich eine Datenschutzverordnung weg und keiner hat dann darüber nachgedacht, was passiert denn jetzt da gerade? Es gibt kein Datenschutzabkommen mit den USA mehr. Was passiert mit meinen Daten, die hosted in USA sind? Also da war das schon wichtig, dass wir mit EU-DSGVO da ein System geschaffen haben, wo man sich jetzt wieder dran halten, festhalten kann, wo man auch Sicherheit als Kunde bekommt oder ich auch als Privatperson profitiere auch davon.
Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Da will ich kurz, wenn ich darf, einhaken. Das finde ich ist auch, also Datenschutz an sich ist ein Riesenthema und da gibt es sicherlich auch wieder neuere Informationen. Man kann da gar nicht so schnell am Stand der Dinge bleiben, wie sich was ändert oder wie auch Hersteller was ändern. Aber an sich der Datenschutz, die Idee hinter dem Datenschutz ist schon richtig. Und da liege ich ganz auf der Welle von Schrems. Und da gibt es ja jetzt ein neues Gerichtsurteil, das erwirkt hat, Schrems 2. Kann man sicher mal in einem anderen Podcast nochmal behandeln. Bin ich auch kein Fachmann, muss ich auch dazu sagen, aber der kämpft ja für den Datenschutz und das finde ich genau korrekt so. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich amerikanische oder andere Lösungen auf anderen Teilen der Erde oder von deren Hersteller nicht verwenden kann. Oder sie müssen sich halt irgendwie anpassen. Ich finde, es ist natürlich ein Kompromiss. Aber darüber steht eigentlich diese Freiheit, Und dieses Grundrecht, ich kann jederzeit über meine Daten selber bestimmen. Und das wird mir dadurch genommen. Und deswegen ist auch das Safe Harbor gekippt worden, weil ich eben keine Kontrolle mehr über mein Eigentum, also über meine Privatsphäre, über mein Eigentum habe. Safe Harbor hat ja praktisch besagt, dass also ein Datenschutzabkommen zwischen Amerika und Europa besteht. Aber da hat man eben genau dieses Thema, also das ist zumindest mein Kenntnisstand, genau dieses Thema beleuchtet. Ich kann als amerikanische Behörde, wenn denn die Firma, nehmen wir jetzt mal einen großen Softwareanbieter auf der Welt, in Amerika ihren Sitz hat, selbst wenn sie europäische Tochtergesellschaften hätte, dann dürfte ich da auf diese Daten zugreifen ohne diesen richterlichen Beschluss, also ohne etwas, ohne irgendwo zu fragen. Und das war natürlich so ein bisschen das Problem daraus, so drücke ich es jetzt mal aus, wo die Europäische Union und entsprechend Datenschutz den Datenschutz hochhalten wollte und gesagt hat, das geht so einfach nicht. Also in unserem Rechtssystem kannst du auf die Daten zugreifen? Sind es jetzt zum Beispiel Verbindungsdaten? Also ich habe irgendwie, was weiß ich brauche irgendeine Telefonverbindungsdaten, so ein ganz altes Beispiel. Ja, oder irgendwelche IP-Streams, auf was für Webseiten hat er zugegriffen und so weiter. Und da brauchst du halt in Europa den Rechtsapparat dazu, damit du diese Daten sehen kannst als Behörde, als Kriminalpolizei oder als Bundesbehörde, die sich gegen Terrorismus wendet und so weiter und so fort. Also Und das gibt es halt in Amerika in diesem Format so nicht, sondern da kann halt die Behörde einfach zugreifen. Zumindest ist es mein Kenntnisstand und das ist der Grund, warum Safe Harbor gekippt wurde. Weil das eigentlich gegen das Rechtssystem ist. Man muss natürlich auch wissen, Amerika hat ein anderes Rechtssystem. Die haben natürlich auch ein anderes Staatssystem. Also natürlich sind es Demokraten, aber auch in der Demokratie gibt es ja nochmal
leichte Diversität.
Ja. Genau, da gibt es leichte Unterschiede. Und bei uns ist es halt sehr stark geregelt aus unserer Vergangenheit und unserer negativen Erfahrung, wie Thema fragil wie die Demokratie ist, dass wir halt da sehr straight sind, sehr, sehr beschränkend, was das Persönlichkeits- und das Freiheitsrecht anbelangt. Können ja ganz verschiedene Dinge dazu. Also es ist jetzt alles nicht mehr Thema Datenschutz und doch gehört dieser Datenschutz, eben diese Privatsphäre dazu. Dass ich auf die Straße gehen kann, dass ich demonstrieren kann, dass das nicht gegen mich verwendet wird, bloß weil ich auf eine Überwachungskamera drauf bin, die dann ausgewertet hat, dass ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war und diese Daten verwertet dann jemand gegen mich und sagt, du bist bei der falschen Partei oder stehst auf der falschen Seite oder du hättest nicht demonstrieren dürfen oder wer weiß, was da alles
abstrus ist. Ja, Thema Willkür. Also ich möchte mich nicht irgendwelchen willkürlichen Gesetzesmaßnahmen, kann man nicht sagen, aber gegen irgendwelchen willkürlichen staatlichen Maßnahmen aussetzen. Also es gibt immer eine Kontrollbehörde oder eine regulierende Stelle dazwischen. Das ist ja das Wichtige. Und nicht nur auf Verdacht hin, sondern das heißt immer im Zweifel für den Angeklagten, sondern eben mit Begründung und Beweis und entsprechender Beweisführung. Ja, aber ich glaube auch, dass DSGVO dann in einem anderen Podcast noch weiter beleuchtet werden kann.
Ich merke schon, wir haben da sehr viel, worüber wir sprechen können.
Ja, es bewegt sehr das Thema. Es ist immer präsent, jeden Tag. Wir stoßen jeden Tag auf Verstöße in allen Richtungen. Der Private, der Angestellte im Unternehmen, die Unternehmung selber. Bewusst, hinnehmend, fahrlässig, unwissend. Also ich habe tagtäglich damit zu tun, jetzt in technischer Eigenschaft, in persönlicher Eigenschaft. Und es ist immer noch nicht in allen Köpfen angekommen, das Thema tatsächlich.
Ja. Es gibt ist ja auch einfach präsent, diese,
aber nicht ausreichend, wie ich finde.
Es gibt ja auch einfach diese gängigen Services, die man auch benutzt, die Programme etc. Wenn ich jetzt denke, wenn ich was in der Cloud speichern möchte, irgendwo online abspeichern, damit ich es anderen zusenden kann, die ersten Sachen, wo mir da empfehlen werden, die ersten Sachen, die ich auch kennengelernt habe, sind alles Sachen, wo die Server in Amerika einfach liegen. Muss jetzt nicht mal unbedingt, mir fällt jetzt der Name der Firma nicht ein. Es gab eine Firma, da habe ich geschaut, der Sitz ist in der EU, aber die Daten werden trotzdem in Amerika abgespeichert. Das heißt, da greifen halt dann auch die Regelungen in Amerika und nicht die EU-Daten, die EU-Richtlinien. Also es ist ja Wahnsinn, wie man da aufpassen muss.
Trotzdem. Der blaue Karton zum Beispiel.
Der blaue Karton?
Der blaue Karton zum Beispiel. Das Unternehmen, was halt jeder kennt, wenn du sagst Cloud-Speicherung, gibt es das große Softwareunternehmen aus Redmond und dann gibt es noch den blauen Karton. Da macht sich keiner Gedanken darüber, was passiert mit den Daten da drin. Jeder sagt, ah, ich habe es in die Cloud gespeichert, passt schon, da ist kostenlos. Die locken ja nicht umsonst mit kostenlosem Speicherplatz. Also wieso haben die Hersteller zwischen 1 und 5 GB kostenfreien Speicher zur Verfügung gestellt? Keiner hat was zu verschenken. Keine Unternehmen der Welt kann es sich leisten, wenn sie wirtschaftlich denkt und arbeitet, etwas zu verschenken.
Ja, wenn man nicht mit Geld zahlt, zahlt man mit was anderem.
Richtig. Dann zahlt man mit seinen Daten. Das habe ich damals auch, weil du mich gefragt hast, wie seid ihr damit umgegangen, auch im unternehmerischen Umfeld. Ich habe das oft zu Kunden gesagt. Wenn ein Softwareentwickler heute 100, 120, 130.000 Euro oder Dollar, damals waren es Dollar, die haben ja sehr viel Geld verdient in Amerika, hat sich auch ein bisschen gewandelt. Da ist ja auch die IT im Umbruch. Wenn so ein Softwareentwickler so viel Geld verdient und das Unternehmen sagt, ihr könnt lauter kostenlose Accounts machen, wo kommt denn das Geld für den Softwareentwickler her? Also klar, ich habe dann gesagt, wie du es auch gerade sagst, ne, du bezahlst halt dann nicht mit Euros oder Dollar, du bezahlst mit deinen Daten, du bezahlst mit deinem Nutzerprofil, weil das ist viel mehr wert, wenn ich nämlich beeinflussen kann, was du kaufst. Also den Konsum beeinflussen kann. Das ist für mich viel, viel, viel lukrativer, als wenn ich dir 5 Euro im Monat für irgendeinen Cloud-Account abknüpfe. Und das ist das, was auch wieder ein bisschen mit dem Datenschutz zu tun hat. Was heißt ein bisschen? Das ist auch was auf den Datenschutz einwirkt. Datenschutz an sich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Datenschutz. Muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, die Datenschutzverordnung ist hunderte von Seiten groß. Sie wurde jetzt irgendwie überarbeitet, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, da gibt es eine neue Verfassung. Das wird Juristen die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Jahrzehnte vielleicht nicht, aber das nächste Jahrzehnt glaube ich schon. Ich glaube, das Einfachste ist, weil das ist ja diese Ohnmacht, vor der ich ja auch stehe, ich kann mir ein bisschen was zusammenreimen und kann mich ein bisschen informieren, aber das ist natürlich alles auf Laien auf der Basis, ich bin kein Jurist. Das Einfachste ist, ich mache mir Gedanken, wo speichere ich diese Daten jetzt als User? Brauche ich das? Also muss es denn, wie ich es vorhin mit dem Dokument gesagt habe, brauche ich denn fünf Leute, die auf das Dokument gleichzeitig zugreifen und damit arbeiten? Dann muss ich mir überlegen, gibt es eine Alternative, die datenschutzkonform ist oder nicht? Und im Zweifel muss ich es halt dann auch nutzen, wissentlich, dass meine Daten, und das ist eigentlich so das Thema, wissentlich, dass halt meine Daten dann woanders liegen oder von jemand anders verarbeitet werden. Aber wenn ich es nicht brauche, warum sollte ich das tun? Das ist so mein Ansatz. Also ich brauche ein bisschen WhatsApp, ich brauche ein bisschen Instagram, ich brauche ein bisschen Facebook. Was gibt es für Lösungen? Und dann schmeiße ich mal so Sachen, also Stichworte in den Raum Arbeitsprofil oder eigenes Telefon. Oder, ne, also das Thema Schmutztelefon. Brauche ich die Standortdaten? Brauche ich Geocodes auf meinen Bildern drauf? Muss ich die Bilder mit meinem Smartphone machen oder mache ich sie mit einer Digitalkamera, die keinen Cloud-Zugang hat, aber auch Geocodes, weil es einen GPS-Empfänger drin hat? Also solche Dinge, da kann man schon viel machen und auch für seinen eigenen Datenschutz was tun. Klar ist natürlich, man bricht relativ schnell ein, wenn jemand sagt, was, du hast kein WhatsApp? Ja, dann bist du halt nicht in der Gruppe.
Ja.
Und dann so straight und so stabil zu sein, zu sagen, dann bin ich halt nicht in der Gruppe. Das kostet schon Eigenüberwindung, sich damit zu beschäftigen, zu reflektieren, was ist jetzt das Problem daraus, dass ich nicht in der Gruppe bin. Und das ist natürlich dann schon schwierig, wenn es jetzt irgendwelche sozialen, und das ist natürlich der Hintergrund dieser ganzen Technik, du sollst ja da dabei sein, also Metaverse nehme ich mal, was ist das Ziel von Meta? Das ist ja klar, du sollst in diesem Universum, in diesem Paralleluniversum zu deiner physischen Welt sein. Das ist ja deren Angebot. Du kannst das nutzen, du musst das nicht nutzen. Das ist eben genau der Punkt. Irgendwann wird es so sich durchgesetzt haben, dass du es nutzen musst, ob du willst oder nicht. Und ich bin eben ein bisschen zurückhaltend, auch wenn du es nicht aufhalten kannst. Also KI kannst du nicht aufhalten, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich bin trotzdem irgendwie zurückhaltend und sage, muss ich es nutzen oder nicht? Ich lebe da so ein bisschen, wer George Orwell mal gelesen hat. Ja, empfehle ich.
Wollte ich gerade sagen, Empfehlung der Lektüre.
Empfehlung der Lektüre, George Orwell.
Weil du sagtest, Cloud-Speicher, wo speichere ich hin oder wie speichere ich deutsche Cloud? Jetzt kann ich Werbung für uns machen. Wir bieten das ja auch nicht umsonst an, eben das Produkt Made in Germany, als Alternative für den Kunden, weil wir halt gesagt haben, der Kunde muss nicht suchen. Der kennt uns, er weiß, wir sind vertrauenswürdig, wir leben nach der DSGVO oder wir arbeiten danach. Insofern war es nur folgerichtig, auch das Produkt mit anzubieten, eigenen Speicher für den Kunden. Mittlerweile ziehen andere auch nach, bieten jetzt auch Cloud-Speicher in Deutschland an, nach deutscher. Also früher haben wir auch gesagt, die deutsche Datenschutzverordnung ist deutlich höher wie Safe Harbor, deutlich höher wie die EU-Datenschutzverordnung, bis dann die EU-DSGVO rauskam.
Also Bundesdatenschutzgesetz damals.
Das Bundesdatenschutzgesetz
wurde abgelöst durch EU-DSGVO.
Das war deutlich höher wie alles um uns herum. Und jetzt sind wir endlich an einem Punkt, wo man das vereinheitlichen kann. Ja, also wenn Cloud, dann suche ich mir einen vertrauenswürdigen Anbieter, den ich einsehen kann, der transparent nach außen ist, der sagt, wo seine Server sind, der auch darstellt, wie die Datenverkehre laufen. Das macht ein seriöser Anbieter auch. Der macht sich transparent. Der sagt auch, ich repliziere die Daten jetzt nicht nach USA oder nach Schweden, sondern ich bin halt in einem deutschen Rechenzentrum repliziert zum Beispiel. Also das kann man ja einsehen, einlesen. Für die Leute, die keinen Bezug dazu haben oder es nicht verstehen können oder keine Zeit haben, bieten wir halt das an, diese Lösung. Das ist halt ein simpler Vorschlag. Was habe ich zu Hause privat gemacht? Ich habe es mal mit einem großen Telekommunikationsanbieter versucht. Der hat eine 5 Gigabyte kostenlose Lösung geliefert. Das wurde mittlerweile auch eingeschränkt, weil er festgestellt hat, das haben viele ausgenutzt. Und ja, insofern, wenn ich was dringend speichern muss, dann habe ich immer noch meine 1-2 Gigabyte in der deutschen Cloud und das war's. Also die großen Fotosammlungen mit 5 Tera werde ich, glaube ich, nicht in die Cloud ziehen. Da gehe ich dann tatsächlich das Risiko ein, dass sie bei mir zu Hause auf irgendeiner Festplatte liegen im RAID-Verbund und das ist dann das nicht ganz perfekte Datensicherungsergebnis, was ich meinen Kunden jetzt empfehlen würde. Ja, aber ich habe keine Daten, die ich dringend in die Cloud speichern muss, privat.
Dann hat man es auch offline zur Verfügung. Muss man nicht unbedingt Internet haben, dass man mal die alten Bilder anschauen kann.
Das ist vielleicht ein bisschen genau dieser Situation geschuldet. Am Land, im Niemandsland mit 0,3 Megabit Internetleitung hat es sich eigentlich auch nie angeboten, für mich groß in die Cloud zu gehen. Das habe ich erst seit 2 Jahren, schnelles Internet. Und ganz ehrlich, ich bin bis jetzt dabei geblieben. Aber ich hab jetzt mittlerweile die Möglichkeit, in die Cloud zu gehen.
Also ich spreche da ein bisschen dagegen. Ich glaube, die Cloud an sich ist nicht schlecht. Aber ja, wo die Daten verarbeitet werden und dass ein Riesenpotenzial da drin steckt in diesem Thema Cloud-Rechenzentren, das sieht man alleine daran, und das habe ich damals, wie heute schon gesagt, der größte Rechenzentrumsbetreiber der Welt war, ich hoffe, es ist noch so, aktuelle Zahlen müssen wir mal prüfen im Faktencheck, der größte Rechenzentrumsbetreiber ist, genau, der mal mit Online-Buchhändler gestartet hat, und sein Rechenzentrum heißt AWS. Das glaubt man nicht.
Wer weiß es?
Ja, was ist AWS genau? Amazon. Damit verdienen die wirklich Geld. Nicht mit dem Marketplace oder mit der Plattform, der Verkaufsplattform, sondern eigentlich mit dem Rechenzentrum. Ich glaube, weil die das selber brauchten aus eigenem Antrieb, mussten sie ja was auf die Beine stellen, um ihre Plattformen zu betreiben, um ihre Dienste zu betreiben. Und dann haben sie gesagt, dann können wir es ja untervermieten auch. Ist ja nichts anderes. Und so kam das. Natürlich kommen die anderen großen amerikanischen Anbieter auch hinterher und sagen, wir bauen neue Rechenzentren. Es geht ja gar nicht mehr darum, wo wird ein Rechenzentrum gebaut. Nein, es geht gar nicht mehr darum, wird ein Rechenzentrum gebaut, sondern wo wird ein Rechenzentrum gebaut, an welchem Standort, wo ist es schön kühl. Weil das ist dann gut für die Klimatisierung, nämlich den Strom muss ich dann in Klimaanlagen nicht investieren. Und Rechner haben ja sehr viel Abwärme. Aber da kommen wir jetzt weg ein bisschen von dem Datenschutz. Hat aber auch mit dem Datenschutz zu tun, weil natürlich meine Daten halt dann nicht mehr unter diesem Schutzmantel der Europäischen Union und dessen Datenschutzgesetzen liegt, sondern plötzlich in einem anderen Land zu deren Datenschutzgesetzen verarbeitet wird, und die sind halt nun mal anders. Und das hat auch was mit einer Staatsform zu tun, so komme ich nochmal zurück zur Demokratie. China zum Beispiel tickt natürlich anders als wir. Von Demokratie sind die weit weg. Das ist auch nicht schlimm. Wenn du in China leben möchtest, fühlst du dich da wohl, dann ist alles gut. Wenn du aber die Demokratie liebst, dann gehört auch da der Datenschutz und das Persönlichkeitsrecht dazu und eben die Anspruchnahme, dass meine privaten Daten auch privat bleiben. Und dann bist du hier richtig. Und deswegen ist auch die Entscheidung richtig, den Datenschutz hochzuhalten. Und andere Länder machen es halt anders. Weil wenn alle das Gleiche machen, gibt es auch keine Unterschiede mehr in der Menschheit und dann brauchen wir das ja sowieso nicht mehr. Also dann ist fraglich, warum machen wir es nicht dann jetzt schon alle gleich?
Vielleicht können wir als kleine Schlussgeschichte, die wolltest du ganz am Anfang kurz erzählen, glaube ich, bei dem Beispiel mit Facebook und Bildern.
Ja, mir ist es live widerfahren, Fotos mit dem Handy geschossen von den Kindern, die mir dann Facebook Tage, Wochen später als Story vorschlug und ungefiltert, ungeschönt. Und wenn du halt auf Publish klickst, veröffentlichen klickst, dann sind halt deine Kinder im Pool oder im Garten halt unterwegs. Man macht auch Fotos von den Kindern, wenn sie jetzt gerade nicht im Wintermantel, sondern leichter bekleidet im Sommer. Die Bilder sind halt dann online, weil eben Facebook Zugriff auf meinen internen Speicher hatte durch die Nutzung von Facebook. Das hat mir halt mittlerweile auch zu denken gegeben. Ich bin zwar auf Threema umgestiegen, aber es gibt halt noch mehr Meta-Produkte, und da haben wir halt schon zwei genannt, Facebook und Insta, und es gibt noch ein paar andere Produkte, die dann auch noch so rumkreuchen und fleuchen. Und ja, das gab mir dann schon zu denken, weil das will ich auf keinen Fall. Und da sind wir wieder bei dem Bezug, als ich das dann der Familie erzählt habe oder bei Freunden, den Aufschrei oder das Oho, das habe ich nicht wahrgenommen, das habe ich komplett vermisst. Es ging dann teilweise eher auch in die Richtung, na, jetzt halt solche Fotos nicht geschossen. Also Thema Bewusstsein, was passiert da gerade eigentlich mit den Daten? Das ist so ein bisschen der Kampf, den ich bei Kunden und privat führe momentan. Ja.
Du hast aber zugestimmt. In den Nutzungsbedingungen stimmst du zu. Also da passiert ja nichts Illegales oder nichts Widerrechtliches.
Nein, gar nicht.
Und du stimmst ja zu. Und das ist natürlich auch die Gefahr. Du nutzt eine dieser Apps auf deinem Telefon. Du hast meinetwegen Threema auf deinem Telefon installiert als sicheren Messenger. Nutzt aber parallel auf deinem gleichen Telefon in nicht einem geschützten oder gesonderten Profil noch Instagram, dann bist du schon durch. Ja, weil in Nutzungsbedingungen steht es ja drin. Ich frage mich dann immer, Leute, lest ihr die Nutzungsbedingungen nicht?
Also ich lese sie schon. Ja, das ist so schön, die größte Lüge Deutschlands. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu.
Ja, genau. Weil jeder nur runterscrollen, draufdrücken, weiter.
Ja, schnell weiter. Ich muss hier noch schnell die App installieren. Ich habe nicht so viel Zeit. Mein Kaffee wird kalt.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusssatz, dass wir uns vielleicht alle ein bisschen selber an die Nase fassen. Ich muss mir da auch selber an die Nase fassen. Ich habe viele Gruppen, aus denen ich nicht raus kann, weil das eine Planungsgruppe ist für Vereine etc., wo man dann denkt, ja, wenn ich da jetzt rausgehe, dann kriege ich ja nichts mehr mit. Dann muss ich mir die Info dann über E-Mail oder so hinterherlaufen. Ja, aber es gibt ja dann trotzdem genug Sachen, wo man ohne WhatsApp dann machen könnte. Dass man halt aber dann nur das, was nötig ist, erstmal reduzieren statt
sofort. Ich muss aber trotzdem dich fragen, warum schaffst du es nicht, deine Freunde zu überzeugen, Leute, es gibt eine sichere Alternative. Ihr braucht WhatsApp nicht. Ihr müsst euch nicht dieser Gefahr aussetzen, dass der Anbieter eure gesamten Nutzungsdaten auslesen kann, eure gesamten Inhalte aus eurem Smartphone auslesen kann und damit auch verwerten. Das schreibt er ja auch. Also es ist ja all ganz, der geht ja ganz transparent damit um. Warum schaffst du es nicht, dass du deine Freunde umziehst und sagst, Leute, machen wir doch eine Streamer-Gruppe auf, zum Beispiel. Also ich will jetzt keine Werbung für Streamer betreiben, aber es gibt ja andere Anbieter auch noch.
Ich glaube, weil ich mir das nicht anmuten will, irgendwie 30 Leute in eine komplett neue App zu
bekommen. Und siehst du, und so funktionieren diese Systeme. Mein Schlusssatz wäre, diese Apps bauen nicht Softwareentwickler, sondern Psychologen. Die wissen, wie Menschen funktionieren. Die haben sich genau überlegt, was ist der Need, dass der Mensch diese Funktion, diesen Dienst, diese Applikation benutzt. Die haben nur dem Softwareentwickler gesagt, wie er es tun soll. Aber den Menschen verstanden hat der Psychologe. Der weiß, dass es für dich zu viel Aufwand ist, deinen ganzen Leuten, in deinen 20 Teilnehmern in deiner Gruppe zu sagen, nimm da mal was anderes. Der weiß, dass du sagst, ja, komm, es ist ja, das interessiert ja keinen, ich habe ja nichts zu verbergen, das ist ja kein Problem, schädigt aber dadurch einen Dritten, nämlich indem er seine Geburtsdaten ja auch publiziert, was der Dritte vielleicht gar nicht will, weil er gesagt hat, nee, das will ich nicht. Also mein eingängiges Beispiel. Die arbeiten mit diesem Bedürfnis des Menschen, sich mitzuteilen, in der Gesellschaft aktiv zu sein und nicht ausgegrenzt zu werden oder nicht einen zu großen Aufwand zu haben, in so eine Gruppe reinzukommen. Das geht natürlich im Social-Media-Bereich total easy. Wenn du aber irgendwo Neues hinziehst und einen Verein suchst, das ist schon schwierig. Da musst du hingehen, musst du sagen, hallo, da bin ich spiele auch gern Fußball oder dergleichen. Das bei WhatsApp, bei Facebook, bei allen sozialen Portalen, TikTok, keine Ahnung, was es so gibt, oder WeChat-Ecosystem, da gehst du einfach rein, da bist du da, dann zack, bin ich schon in der neuen Gruppe, zack, habe ich schon neue Kontakte und so weiter und so fort. Psychologen bauen die Systeme, nicht die Softwareentwickler. Die machen nur das, was die anderen verstanden haben, wie Menschen funktionieren. Aber trotzdem solltest du dich, Max, an deine Nase fassen, warum schaffst du es nicht, deinen ganzen Kollegen zu sagen, Leute, können wir nicht umsteigen? Warum müsst ihr weiter WhatsApp verwenden?
Privat habe ich das gemacht. Mit dem Ergebnis, dass von 89 Kontakten 2 zwangsweise von mir umgestellt wurde, mit dem Rest kein Kontakt mehr. Ja. Mit der Begründung, alle vorgebrachten Argumente, ich habe nichts zu verbergen, nö, sehe ich keinen Grund, warum sollte ich da umsteigen, habe ich mit denen keinen Kontakt mehr. Kostet nur 4,29 Euro oder kostet ein paar Euro, einmalig, kein Abo, alles kein Grund.
Fotos hat dann einmal einen Kaffee weniger. Beim Bäcker kaufen.
Einmal Kaffee-Togo weniger.
Die Hersteller müssen wir alle piep. Ja.
dann kommt keiner mehr mit. Ja, gut.
Ja. Tja, ein heikles Thema, dieser Datenschutz. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Werdet ihr auf eine DSGVO-konforme Chat-Applikation wechseln? Nutzt ihr sowieso schon eine oder setzt ihr heute noch auf E-Mail, Brief und persönliche Gespräche? Teilt uns eure Meinung mit und schaltet auch bei unserem nächsten Data Talk wieder ein.